Willkommen im Kapitalcafé. Bevor es losgeht, hier der Disclaimer. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich Informations- und Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung, Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien, Kryptowährungen oder anderen Finanzinstrumenten dar. Alle unsere Meinungen sind persönlich und basieren auf öffentlich zugänglichen Informationen, die als zuverlässig gelten, aber nicht garantiert werden können. Investitionen sind mit Risiken verbunden. Daher solltest du vor einer Anlageentscheidung eigene Recherchen durchführen und gegebenenfalls sich weitere Informationen einholen. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Kapitalcafé Folge 34. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und heute geht's weiter in unserer Serie Alles außer Aktien. Heute geht's um das Thema Krypto. Und das haben sich Ben und ich heute vorgenommen.
Ja, es ist ein sehr, sehr interessantes Thema und ich dachte mir so, bevor jetzt hier drei Leute würden, glaube ich, das zu sehr zerreden, es ist sehr wichtig, hier mal wirklich kurz mitzuhören und einen kurzen Deep Dive zu machen, deswegen nur wir beide heute.
Genau, wir versuchen es einfach mal zu erklären für Einsteiger, auch zu sagen, hey, es gibt ja ganz viel, in der Presse kriegt man das ja sicherlich mit, Krypto, was ist denn das, Bitcoin, die einen sagen, das ist das digitale Gold, dann gibt es sowas wie Ethereum, sagen manche, das ist das Silber, also von solchen Sachen, die es schon viel oder länger gibt wie Bitcoin, hin zu Tokens, dann heißt es immer, Trump ist irgendwie auch, hat auch einen eigenen Token und also sehr, sehr breit und man hört immer sehr, sehr viel und muss man damit dabei sein. Ich habe bei vielen immer das Gefühl, sie müssen da unbedingt dabei sein oder wollen, haben Interesse, wissen aber noch gar nicht so recht, wie es geht. Ich muss auch sagen, als ich bei Krypto mal vor vielen Jahren mich damit auseinandergesetzt habe, bin ich natürlich auch das Erste, was ich gehört habe, über Bitcoin. Und da hörte ich das immer, man muss das irgendwie auf einer Festplatte oder auf einem USB-Stick speichern. Mittlerweile kann man sich ja sozusagen an Bitcoins auch anderweitig beteiligen über ja auch sogenannte Broker für Bitcoins oder für Kryptos. Da können wir später auch nochmal drauf eingehen. Aber auch das hat nochmal Implikationen. Wir wollen heute einfach mal so ja, 20 Minuten, wie ihr es von uns kennt, einen kurzen Überblick zum Thema geben. Wie immer nur ein Einstieg, wie immer keine Empfehlung. Und auch bei dem Thema werden wir uns sicherlich dann in näher Zukunft auch nochmal einen Experten dazu holen. Aber wir wollen einfach mal drüber reden. Und Ben, du hast dich gut vorbereitet und steig doch gerne mal ein bisschen in das Thema ein.
Super. Ja, es werden noch nette Anekdoten zu unserer gemeinsamen Vergangenheit dazu finden. So viel sei schon mal vorne weggenommen. Aber Krypto ist seit 4-5 Jahren, besonders 2020, 2021, als wir alle in Corona-Quarantäne saßen, in den Medien immer mehr aufgekommen mit Bitcoin und es gibt es schon länger. Aber was ist das alles? Und ich glaube, die wenigsten Leute wissen es. Im Gegensatz zu normaler Währung, welche an einer Zentralbank oder an einer wirklichen physischen Sache gekoppelt ist, ist Kryptowährung dezentral. Also es ist nicht irgendwie einer Bank zugeordnet oder einem Staat zugeordnet, sondern in diesen Blockchain-Technologien. Was sind so diese Blockchain-Technologien? Da könnte man ein eigenes Buch, also es gibt sehr, sehr viele Bücher. Wer da Lust hat, einfach mal bei Amazon, Google eingeben. Er wird da sehr viel zu finden. Aber man muss sich das einfach so wie eine Art Kassenbuch vorstellen. Und in diesem Kassenbuch wird halt eine Rechnung geschrieben. Und wenn diese Seite voll ist, wird die nicht an die Bank geschickt oder an den Buchhalter, sondern an ganz, 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 ganz viele kleine Buchhalter, die halt in dieser Community dann drin sind, die dann gegenprüfen. Ja, der Flo hat dem Ben 2 Euro überwiesen. Der Ben hat das dann dort hinterlegt und der Flo hat gegengezeichnet und Community A, B, C bis 27.000 verifizieren, dass diese Transaktionen stattgefunden haben und die kriegen eine Kopie dieses Kassenbuchs. Und dabei entsteht so eine genannte Blockchain, das ist so wie ein Würfel, so. Und der wird daraus gebildet. Also das ist dann immer dieses Peer-to-Peer, also Freunde und einzelne Leute, sondern keine Instanz, bestätigen das in der Community. Und dann wird das weitergeschickt und dann die nächste Transaktion wird an die vorherige Transaktion dann angehangen. Deswegen redet man auch immer von diesen Ketten, Blockchain-Ketten und sowas alles. Und das Gute daran ist, es ist in dem Sinne fälschungssicher, weil wenn du jetzt versuchen würdest, in die Transaktion von Flo und mir irgendwie was zu sagen, es waren keine 2 Euro, sondern 4 Euro, müsstest du erst diese 21.000 Leute, die das bestätigt haben, theoretisch bestechen und sagen, hey, ich schreib mal 4 Euro rein. Aber in der Zwischenzeit gab es ja in diesen anderen Kopien der Bücher der Transaktion, die danach stattgefunden haben, steht dort immer 2 Euro noch mit drin. Also es ist wirklich multi in alle Richtungen exponentiell sicher mit drin. Wer kam eigentlich mal auf die Idee? Und da ist ja so die Geschichte, wo es erstmal entspannt wird. Und zwar geht das, und da kennen Flo und ich uns her, aus das Jahr 2008 zurück, als wir beide Studenten waren.
Also Finanzkrise, das war ja zu der Zeit, dass die Finanzkrise auch aufkam und wir dann noch sagten, gut, dass wir unser Geld in unser Studium gesteckt haben. Aber ja, das gab ja damals so diese Erschütterung und war das vielleicht mit Grund die Finanzkrise?
Ja, also Vertrauenskrise war ja so, hat man ja auch damals gelernt. Ich kann mich an einen Dozenten erinnern, der meinte, ihr habt irgendwie die blödeste Zeit euch ausgesucht, irgendwie ein Finanzstudium zu machen. Aber gut, dass ihr das Geld in euer Wissen investiert habt und nicht an der Börse. Es gab den sogenannten Satoshi Nakamoto und der hatte 2008 so ein Think Paper niedergeschrieben und da war es so drin, warum muss denn das Geld an der Zentralbank oder an die Banken gekoppelt sein? Würde es nicht Sinn machen, ein dezentrales, nur an den Menschen gekoppeltes System zu machen, um halt diese Vertrauenskrise, die damals im Geld und in die Banken rumgegeistert ist, zu umgehen? Und das hat natürlich in der nerdigen Community für großes Aufsehen gesorgt. Und es war ja auch dann so, dass er Anfang 2009 dann auch mit dem, am 3. Januar 2009, den allerersten Blog, also das allererste Kassenbuchseite, dann in die Community rausgesetzt hat und gesagt hat, hey, die ganzen Fehler, die so Währung haben, also Inflation, weil Geld gibt's ja in der Theorie unendlich. Deswegen gibt es ja auch Inflation. Hat er gesagt, hey, es gibt nur 21 Millionen Bitcoins, die dann produziert werden können damit drin. Das geht ein Inflationsschutz in dem Sinne einher. Und es ist alles dezentral und nur in der Community mit drin. Und wir würden den Fehler, den 2007, 2008 gemacht habt, nicht wiederholen. Dahingehend wurde das Thema Blockchain populär. Andere sehr intelligente Leute haben sich dann überlegt, hey, das ist ja cool, hier jetzt für Geld oder Transaktionen zu machen, aber warum machen wir das nicht so Silicon Valley auch für andere Bereiche wie Apps? Warum machen wir das nicht für Projekte mit drin? Dass, wenn ein Projekt in die Welt gesetzt wird, das verifiziert wird, wer ist der Urheber davon? Das war zum Beispiel die Geburtsstunde von Ethereum 2015, dass man gesagt hat, hey, warum macht man das nur auf Transaktionen mit drin? Warum macht man das nicht alles, was irgendwie digital mit drin ist? Dafür war zum Beispiel Bitcoin gar nicht ausgelegt gewesen, sondern man hatte damals nur an Geld gedacht, aber man muss auch sagen, Ethereum kam ja erst 7 Jahre später mit den ganzen Geburtsschwächen, hat man sich das überlegt, dass man das auch für andere Sachen benutzen kann. Und da gab es dann die allererste Trennung. Es sind ganz, ganz viele Coins und auf den Markt gegangen. Also diese Blockchain-Idee ist mit Bitcoin geboren geworden mit drinne. Und da redet man dann von sogenannten Altcoins. Das heißt aber nicht, dass die irgendwie alt sind oder vorhergegeben sind, sondern alt steht für Alternative. Auch eine Sache, die ich erst lernen musste, ja, weil immer dachten Altcoins, ja, sind die dann älter als Bitcoin oder sonst irgendwas. Das ist immer so, man auch in den Medien wird da mal so salopp darüber reden, aber es steht eigentlich für alternative Coins. Zum Gegensatz.
Also sie haben eine andere Nutzung.
Sie haben eine andere Nutzung. Genau. Und da geht es jetzt los, wo die Spekulation und die ganzen Geschichten, weswegen das so eine Volatilität im Markt hat, so interessant, aber auch gleichzeitig so abschreckend ist und auch so undurchsichtig ist. Weil es gibt mittlerweile Nachschätzungen von Coinbase, also einer der größten Kryptobörsen der Welt, über 22.000 Coins mittlerweile, also wirklich offizielle Coins. So. Und viele dieser Coins nehmen Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana, wo wir hin, die auch wirklich fundiertes technologisches System und auch einen Grundgedanken hinten haben, gibt es aber auch, wie man sagt, 98% von Coins, die Scam sind, also die irgendwelche Spaß-Coins sind, die irgendwelche Fan-Coins sind. Also mittlerweile gibt es für jeden Fußballverein einen Coin, der nur darauf basiert, und jetzt kommt's, auf Vertrauen. Und diese ganze Blockchain-Thematik, dadurch, dass es nicht gekoppelt ist an irgendeine Währung oder an eine Zentralbank mit drin, basiert halt eben auf Vertrauen. Und bei diesen Meme-Coins, wie man sagt, also wirklich, wo kein wirklicher Wert dahinter ist, sondern nur wie ein Accessoire oder eine Freude daran, wie an den Fußballverein, basiert der Wert nur auf Vertrauen. Und dadurch entsteht eine hohe Volatilität in dem ganzen Markt, was für Investoren interessant, aber auch gleichzeitig abschreckend ist. Was heißt das jetzt so für die Leute da draußen, die jetzt maximal endlich mal verstanden hat, was Altcoin ist und was das mit Blockchain zu tun hat? Wie sieht denn überhaupt dieser Markt aus? Und da kommt es jetzt, dass es durch die Medien in den letzten 2 Jahren richtig massiv mainstreamig geworden ist. Also wir reden hier von Krypto nicht mehr von einem nerdy-schnischigen Segment drin, sondern wir reden wirklich von einem Mainstream-Segment, wo jetzt auch die Banken wirklich reingehen. Also es gibt auch Krypto-ETFs, also die klassischen ETFs wie MSCI World und sowas, gibt es jetzt wirklich auch als für Krypto. Und dadurch ist der Markt allein im letzten Jahr von Anfang 2024 bis letzten Monat November 25 von 1,8 Billionen US-Dollar Gegenwert auf 3,4 Millionen US-Dollar Gegenwert kommen. Also mehr oder weniger verdoppelt.
Billionen.
Also nicht dieses amerikanische Billionen, was Milliarden irgendwie sind, sondern wirklich Billionen. Also 1000 Milliarden. Okay. Richtig groß. Und hier muss man aber auch wiederum sagen, dass die Kapitalisierung von Bitcoin 60% davon ausmacht, weil es war der erste gewesen und auch der Wert des Bitcoins, gerade sie steht da bei 77.000 Dollar, war auch mal bei 100.000 Dollar gewesen, ist natürlich hoch. Und an zweiter Stelle kommt Ethereum mit 15% Marktkapital, welcher aber einen anderen Grundgedanken hat. Und nun kommen diese ganzen anderen Coins damit drin, mit ihrem Mehrwert oder eben nicht Mehrwert. Und an dritter Stelle, und jetzt kommt's, dadurch, dass die Banken so daran interessiert sind und auch die Institutionen, will man die natürlich jetzt auch regulieren. Also gibt es jetzt auch regulierte oder gebundene Coins am Markt drin. Und der drittgrößte Coin der Welt ist natürlich Ether. Und der ist natürlich US-Dollar gebunden. Also sprich, ein Ether ist gleichzeitig ein US-Dollar, dass du da so einen Gegenwert mit drin hast, um das dann eben dort zu machen. Der ist auch sehr beliebt, wie gesagt, ist der drittgrößte mit drin. Aber es gibt natürlich auch jetzt ganz viele Regierungen und auch die Europäische Union möchte ja den europäischen Digitalwährung dort mit einführen. Also da tut sich gerade sehr, sehr, sehr viel mit drin. Es gab aber auch zum Beispiel, und dann höre ich auch auf, weil wie gesagt, es gibt über 20.000 verschiedene Coins mit drin. Es gab zum Beispiel auch, oder es gibt schon lange Ripple, also XRP, welche von vornherein sich kooperativ mit den Banken getan haben und gesagt haben, hey, ihr könnt uns als internationales Währungssystem mit benutzen. Wir machen eine Kooperation mit euch drin. Bei den Ursprüngen von Bitcoin und Co. in der Community werden die natürlich verflucht, weil sie wollten ja dezentral sein. Aber man wird, und da kommt jetzt so diese Geschichte mit drin, man wird es in dieser Transformation von Digitalwährung wird man die ganzen Stakeholder nicht einfach vergessen, sondern einzeln dort mit immer damit reinmachen. Und es nimmt auch natürlich die Volatilität ein wenig raus.
Cool, also ich habe auf jeden Fall schon was gelernt und ich gebe zu, Altcoin bin ich auch eher am Anfang immer auf Alt hängen geblieben, aber dass es um Alternativen geht. Wir haben ja vorher schon kurz gesagt, früher war das ja immer so ja sehr nerdig oder sehr tech-lastig, dass wirklich so, man hat das auf einem USB-Stick irgendwie gehabt oder auf Festplatte oder in Filmen hat man es öfters mal gesehen, oh, das ist irgendwie die Krypto-Festplatte. Es ist ja heutzutage schon viel, viel leichter in Bitcoin und in Krypto zu investieren.
Genau, also 2017 gab es so wie Trade Republic und die anderen Neo-Broker, dann Broker, wo man dann in einfacher Art und Weise auch Kryptowährungen kaufen konnte. Die größten, bekanntesten sind Binance, Coinbase, Kraken, aber auch eben Bison. Hier muss man noch sagen, dass diese alteingesessenen Instanzen von diesen Kryptobörsen 2022 einen großen Knacks bekommen hatten, als dieser, muss man leider auch darüber, als FTX Insolvenz angemeldet hatten und sich dann herausgestellt hat, dass da über eine sogenannte Backdoor dann Gelder abgeflossen sind in Milliardenhöhe und dass der Gründer davon jetzt, glaube ich, für wie viel 100 Jahre in den Knast deswegen muss, also der wird kein Tageslicht mehr sehen. Nichtsdestotrotz ist der Markt weiter gewachsen, aber für Leute, die gerne dort einsteigen möchten, und ich gehe jetzt nicht auf Binance, gehe nicht auf Coinbase, die größten Börsen ein, sondern hey, es gibt ja auch eine Regulierung in Deutschland, es gibt ja auch Bankensysteme, dem sei Bison zum Beispiel empfohlen, das ist von der Börse Stuttgart, die Kryptobörse da mit drin, welche im deutschsprachigen Raum auch mit Deutschland reguliert ist. Hier ein kleiner Hinweis, dafür zahlt man aber auch ein wenig mehr, weil pro Transaktion zahlt man dann 0,75% an der Transaktion damit drin. Dafür ist es aber auch dann nach deutschen Finanz-BaFin-Systemen dann gegengesichert. Und auch das, die haben eine BaFin-Lizenz mit drin. Das heißt also, sein nicht investiertes Geld bis 100.000 Euro ist da auch dann gesichert mit drin. ganz einfach wie bei Trade Republic, man lädt die App runter, man verifiziert sich mit drin, man lädt das Geld eben hoch, mit 2 Klicks kann man Krypto kaufen und nicht kaufen, auch verkaufen. Warum ist Krypto an diesen Börsen so interessant auch als Investment langfristig? Und langfristig rede ich jetzt hier von mehr als einem Jahr. Nach deutschem Steuerrecht darf man Krypto-Sachen, die man ein Jahr nachweislich gehalten hat, also ein Jahr und ein Tag, steuerfrei die Gewinne verkaufen. Also man muss nicht die Kapitalertragssteuer drauf eben zahlen, sondern man kann den gesamten Gewinn einstreichen.
Gut, also das muss man auf jeden Fall oder sollte man auf jeden Fall mit berücksichtigen. Und natürlich auch die Volatilität, die ist da bei Krypto. Jetzt ist es ja auch in den letzten Monaten eine ziemliche Achterbahnfahrt gewesen. Ich habe mich im Sommer erinnert, Freundinnen und Freunde, die investiert sind, haben gejubelt. Der Bitcoin ist stark gestiegen, sind vielleicht letztes Jahr eher im sogenannten Kryptowinter eingestiegen, haben sich jetzt sehr gefreut, dass es gut hochgegangen ist. Jetzt ist ja schon durchaus turbulent wieder zugegangen in den letzten Wochen und Krypto, jetzt ist der Bitcoin so rund bei $73.000. Schon deutlich wieder gestiegen, wo ja auch Erwartungen waren, dass der auch mal vielleicht auf 150, auf 200.000 raufgeht. Wie hält man denn diese Schwankungen aus?
Das ist eine Typfrage. Auch in der ganzen Geschichte, auch mit mir, mit Krypto. Es gibt ja, wie gesagt, Bitcoin, es gibt die Altcoins und dann gibt es ja diese Spaßcoins, auch Memecoins genannt, die auch mal gerne über Nacht 10.000-20.000% steigen können und am nächsten Tag wieder um 10.000-20.000% fallen können, weil die an eine bestimmte Person, zu nennen ist hier zum Beispiel Elon Musk mit seinem Dogecoin, obwohl er damit gar nichts zu tun hat, aber er hat mal in einem Post, den Doge ist halt ein Hund, als nette Anekdote an Bitcoin und an den Shinu-Hund gemacht und er hat ihn in einen Instagram-Post reingemacht. Und irgendwie die 10 Millionen Follower von Elon Musk dachten, der steigt da jetzt groß ein und sind da alle rein und der ist einfach mal um 4.700% über Nacht gestiegen. Für alle die vorher da investiert waren, aus welchen Gründen auch immer oder man muss auch ehrlich sagen, aus welchen Zufällen auch immer, die konnten danach sich eine goldene Nase verdienen und alle anderen, die da auf den Hype-Train aufgestiegen sind, der ist da schon wieder um 98% gefallen. Die mussten halt eben draufzahlen mit drin. Es ist nichts für zart beseitete Leute. Hier muss man auch noch unterscheiden. Wer von uns allen glaubt, dass die Technologie, also das Internet der Dinge, Web 3.0, dass alles digitalisiert wird und alles daran glaubt, könnte als langfristiges Investment Krypto als Beimischung in sein Portfolio sehr gut platzieren. Warum ist das so? Ethereum, XRP, Bitcoin und Solana haben ihren Mehrwert schon bewiesen in den letzten 6 Jahren. Immer mehr Unternehmen nutzen auch die Technologie für ihre Projekte, nicht als Währung, sondern als Sicherheit. Mhm. Das darf man immer nicht vergessen. Der Grundgedanke von Bitcoin war mit Übertragen von Währungen dezentral, um Leute abzusichern, dass sie nicht an irgendwelche Inflation ihrer Staaten dranhängen, sondern mit Ethereum auch die Sicherheit von Projekten und auch das Label, das da irgendwie hinter ist. Wer daran glaubt, der kann da gerne investieren mit einer Beimischung. Auch hier noch ein Zusatz. Man sollte die Kryptobörsen miteinander vergleichen. Wie sagt Bison, als Einsteiger, als Deutscher, der gesichert sein möchte, wärmste Empfehlung. Man kann sogenannte Coins, bestimmte Coins auch sogenannt stacken. Was bedeutet stacken? Das heißt also, man gibt seine gekauften Kryptowährung der Community wieder zurück, damit die dort weiterarbeiten kann. Und dafür kriegt man so eine Art Zins. Und der Zins ist unterschiedlich, bei Solana so um die 5%. XRP zum Beispiel kann man nicht stacken, manche kann man stacken, andere kann man nicht stacken mit drinne. Polkadot ist irgendwie bei 9% mit drinne und man kriegt die wieder. Also wenn man die einfach liegen lässt, kriegst du jede Woche übrigens immer einen gewissen Anteil an diesen Krypto-Sachen zurück, was das natürlich auch nett macht. Hier aber für den langfristigen Investor, guckt nicht rein. Weil wenn so ein Ding 20-30% hochgeht oder runtergeht, aus welchen Gründen auch immer, und sei es ein Post eines Elon Musk, macht man eigentlich einem nur wuschig. Für Leute, die eh nicht unseren Podcast oder unsere Zielgruppe drin haben, die es irgendwie in Daytrading oder dergleichen irgendwie mit drin sehen, klar, ist das super, aber eben auch mit dem größeren Risiko. Je mehr Dividende und Rendite eine Sache kurzfristig bringt, desto exponentiell steigt natürlich auch das Risiko damit drin.
Ja, das ist klar. Und gerade bei dem Thema sollte man sich es wirklich ganz genau anschauen. Und Staking ist natürlich dann schon wirklich was für Fortgeschrittene, die sich schon ein bisschen intensiver mit dem Thema Bitcoin und Krypto auseinandergesetzt haben. Was sind denn so, und vielleicht zum Abschluss die Frage noch, was sind denn so deine Motive, warum du in Krypto und Bitcoin investierst? Wir kennen dich ja sonst immer als Dividendenjäger.
Also ich gebe auch zu, dass ich am Anfang, ich bin nach dem ersten Bitcoin-Hype auf den Zug mit aufgesprungen, weil es war dann drinne und man hat sich ja dann retrospektiv angeguckt, was hätte sein können. Ja, ganz falsch, ganz, ganz schlimm. So. Und bin dann in das Thema eingestiegen, bin zum Beispiel persönlich gar nicht in Bitcoin investiert, sondern die anderen Sachen, wenn man sich durchliest, was Ethereum eigentlich ist, was XRP eigentlich machen möchte, also diese Grundpapers, wenn man die sich mal bei Wikipedia einfach durchliest, waren ein paar Sachen dabei, wo ich sagte, oh ja, das macht Sinn. Und dann kam man so, ach, die kannst du stacken und dann kriegst du Dividende und ein Jahr darf ich da eh nicht ran, weil ehrlicherweise, ich möchte so wenig Steuern wie möglich dann so mit drinne zahlen. Habe ich das einfach aufgenommen, habe ein separates Depot dafür aufgenommen. Hier ganz doll wichtig. Am besten seine Kryptosachen nicht mit seinem Aktiendepot oder seinem Dividendendepot mischen, weil wenn da wirklich einer mal 60-70% hoch oder runter geht, wird das auf deine Gesamtperformance, und das macht dich erstmal wuschig, warum ist mein Portfolio um 20% gefallen, wegen dieser einen Position, weil die Volatilität dort eben zu hoch ist. Und war dort in 3 Phasen jetzt investiert gewesen, je zu einem Jahr. Und dadurch, dass es gerade wieder ein bisschen runtergeht, bin ich gerade so in einer Halteposition drin, wann ich wieder einsteigen kann, um auf bestimmte, auch nicht, ist es nicht Bitcoin, sondern Ethereum und XRP zum Beispiel, wieder einzusteigen, um mein nächstes Jahr irgendwie mit drinne zu machen. Aber es ist Kapital, welches von vornherein nur für diese Spekulation gewesen ist, was nichts mit meiner Dividendenstrategie zu tun hat. Warum es mit meiner Dividendenstrategie so noch so ein bisschen geliebäugelt hat, ist halt das Stacken. Weil es sofort bei mir gestackt wird und ich jede Woche dafür was wiederbekomme und ich es geil finde. Und weil ich auch an Web 3.0 oder was auch immer in 10 Jahren passiert. Ich sage immer nur dieses Beispiel bei mir. Der kleine Ben vor 30 Jahren mit dem Gameboy schwarz-weiß und der da im Urlaub gespielt hat und was heutzutage mit Computer alles möglich ist. Wer sagt, zu wissen, was in 30 Jahren los ist, lügt oder ist ein guter Visionär oder hat auf die richtige Murmel damals gesetzt gehabt. Es wird aber in die Richtung gehen. Wird es dabei immer Schwankungen geben? Und jetzt kommt dieser Vor- wie Nachteil auch bei den Kryptosachen mit drin. Sie sind sehr energiebedarfslastig. Also man braucht wirklich Strom, so, damit das ganze System läuft. Im Gegensatz irgendwie zu Währungen, die auf Gold basieren oder dergleichen. Und das muss erstmal, das sind hohe Kosten. Deswegen stehen ja auch immer diese ganzen hohen, exorbitanten Preise damit drin. Und das müssen viele Leute daran glauben. Und ich glaube an die Zukunft der Menschheit. Ich glaube dazu, dass es immer irgendwie eine Währung geben wird. Es wird immer irgendwas zum Bezahlen gehen. Es wird immer die Marktwirtschaft da draußen geben. Und dies wird einer der Wege sein, mit denen die nächste Generation einfach aufwachsen wird.
Ja, also wer an Technologie glaubt. Und ich finde den Ansatz noch, dieses Dezentrale halt sehr schön irgendwie. Oder lohnenswert, sich mal näher damit auseinanderzusetzen und das nicht nur an Zentralbanken zu hängen. Und man sieht ja, dass letztes Jahr wirklich die vielen ETFs, die gestartet sind, ja auch ein Zeichen ist, dass man Vertrauen in diese Währungen hat und auch an die Zukunft auf jeden Fall von Krypto glaubt. Cool, Ben. Ich würde fast sagen, wir haben schon ersten Deep Dive zum Thema. Man merkt, ich glaube, du hast dein Skript ist noch ziemlich lange und schaust noch ein bisschen skeptisch. Oder sollen wir noch weitermachen?
Ich bin auf Seite 7 von 12. Aber ich glaube, wir machen mal hier einen Cut. Irgendwann mal eine zweite Folge dazu, weil besonders mit diesen ETF-Märkten, weil ich kann verstehen aus den Gesprächen heraus, viele Leute wollen auch kein zweites Depot aufmachen. Und ETF wird jetzt nicht so die krasse Marktsteige, also die Performance hinlegen, wie wenn man es selbst hätte. Aber wenn es als Beimischung für sein Portfolio nehmen möchte und sehr an ETFs interessiert dort drin ist, dann kann man das schon gerne machen. Und da sollte man noch mit hineingehen.
Super, dann würde ich sagen, war das ein guter Einstieg in Krypto und Bitcoin. Wir werden das sicherlich in den ein oder anderen nächsten Folgen wieder mit aufnehmen. Und nächsten Donnerstag geht's weiter mit der nächsten Folge Alles außer Aktien bei Kapitalcafé.